herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, dem Podcast über Frauen, die ihren ganz eigenen Weg gehen, Grenzen verschieben und dabei andere inspirieren. Normalerweise sitze ich ja hier nicht alleine am Mikrofon, sondern gemeinsam mit meiner wundervollen Co-Hostin Katrin Jakob. Die ist aber in SPO, wie sie mir immer so schön schreibt, im wohlverdienten Urlaub, also St. Peter-Ording. Und daher freue ich mich umso mehr über meine heutige Gästin Katta. Sie ist Leistungssportlerin, Rugbyspielerin der deutschen Nationalmannschaft und arbeitet gleichzeitig bei der Kripo in Schleswig-Holstein. Aber hinter diesen Titeln steckt vor allem eine Frau mit einer beeindruckenden Geschichte voller Wendepunkte, Rückschläge und unglaublicher Comeback-Momente. Wir sprechen über ihren Weg zum Leistungsturnen, zum Rugby, über Selbstzweifel, Endometriose, Verletzungen, Neuanfänge und darüber, wie man zurückkommt, wenn man eigentlich dachte, es wäre vorbei. Liebe Katta, wie schön, dass du heute da bist.
Ja, Kim, vielen Dank, dass ich da sein darf und liebe Grüße nach St. Peter-Ording.
Das richte ich auf jeden Fall aus und Katrin wird es auf jeden Fall auch hören. Dann würde ich direkt mal in deiner Kindheit einsteigen. Wir machen das immer so, dass wir mit einer Biografie anfangen. Und du kommst ja aus einer eher kleineren Stadt. Wie war denn so deine Kindheit?
Ja, ich würde eher sagen, dass ich dörflich aufgewachsen bin. Nicht ganz Dorf, aber ein bisschen kleines Dorf, ein bisschen Stadt, ein bisschen Dorf. Und ich bin ganz normal zur Grundschule gegangen. Ich bin mit einem kleineren Bruder aufgewachsen und mit meinen Eltern und bin dann auf die weiterführende Schule gekommen und habe auch in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, mein Abitur gemacht. Und ja, habe von klein auf an schon immer Leistungssport im Grunde gemacht. Und damals war es noch Kunstturnen.
Ja, 12 Jahre hast du gesagt, ne? Wie prägend war diese Zeit?
Absolut prägend. Also ich habe im Alter von 5 Jahren bin ich in die Leistungssparte gegangen, weil man davor schon gesagt hat, irgendwie ist ihr Bewegungsdrang viel zu groß und wir können sie hier nicht gut weiter fördern. Deswegen setzt sie doch mal in die Leistungssparte. Das haben meine Eltern dann auch gemacht. Und so bin ich dann zum Leistungssport oder zum Leistungsturnen gekommen. Und habe den dann auch bis zu meinem Abitur durchgezogen. Also das war eine absolut prägende Zeit, eine prägende Sportart auch für mich, weil Turnen ja schon sehr elitär und diszipliniert ist. Und ich glaube, das hat mich für meinen ganzen weiteren Werdegang sehr geprägt.
Ah, und gab es schon früh diesen Leistungsanspruch an dich selbst? Also kam der irgendwie von deinen Eltern oder du an dich selbst? Wo kam der her?
Ich glaube, dass ich schon immer jemand war, die sich gerne mit anderen misst und zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wie gut kann ich sein, wie gut werde ich vielleicht noch. Und gerade beim Turnen dieses 1:1 Messen, da konnte ich mich immer wiederfinden. Nun ist Turnen ja auch eine Sportart, in der man sehr einzelkämpferisch unterwegs ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich jetzt mache eigentlich.
Genau.
Am meisten geprägt habe ich mich selbst. Meine Eltern waren immer so, dass sie mich gefördert haben und auch nach Kiel in die Landeshauptstadt gefahren haben, um da zum Training zu fahren und auch zum Training unter einer Olympionikin, einer Nationalsportlerin. Aber diesen Willen, dass ich es weit schaffe, glaube ich, habe ich von Anfang an immer schon selbst gehabt, ohne dass mich jetzt irgendjemand enorm gepusht hat in die Richtung.
Ja, und wann wurde dir bewusst, dass dein Körper anders reagiert als bei anderen?
Also es war schon immer so, dass ich immer die Kleinste war. Das ist schon im Grunde im Kindergarten aufgefallen, dass ich immer kleiner war als andere, als alle anderen und dass meinen Eltern natürlich auch früh aufgefallen, wenn man dann irgendwie früh zum Kinderarzt geht oder so, wie die U-Untersuchung halt immer laufen. Da fiel dann auf, dass ich immer relativ klein bin und das wurde langfristig kontrolliert, auch beim Endokrinologen. Und ich habe dann im Alter von, das muss ungefähr so 10 Jahren gewesen sein, die Diagnose neurosekretorische Dysfunktion bekommen. Das ist im Grunde eine Erkrankung, in der es so ist, dass die Hirnanhangsdrüse Wachstumshormone ausschüttet. Das ist ganz normal, so passiert es eben. Und bei mir ist es aber so, dass die Hirnanhangsdrüse zu wenig Wachstumshormone in zu langer Zeit ausschüttet. Falls du das nicht wusstest, man wächst nur nachts.
Okay, wow, nee, ja, das wusste ich
also
nicht.
Also tatsächlich werden nur nachts Wachstumshormone ausgeschüttet. Und bei mir war es dann eben so, dass die Hirnanhangsdrüse zu wenig Hormone in zu langer Zeit ausgeschüttet hat.
Ja, und wann hast du angefangen, darüber auch offen zu sprechen, über diesen Wachstumshormonmangel?
Wir sind damit eigentlich immer sehr offensiv wir haben es eigentlich immer offensiv gehalten, weil im Leistungssport musste das auch offensiv gemacht werden, da Wachstumshormone im Leistungssport Dopingmittel sind und dementsprechend das Ganze auch bei der NADA angemeldet werden musste, dass ich das nehme. Und auch in der Schule war das eigentlich auch allen bekannt, dass ich das mache. Weil ich auch, also es bestand dann darin, dass ich mich jeden Abend tatsächlich spritzen musste. Also man kann sich das im Grunde so vorstellen wie so eine Insulinspritze. Und das musste ich halt auch auf der Klassenfahrt zum Beispiel machen. Und das war dann, es war allen bekannt, dass ich das mache. Das ist nicht überall gut angekommen.
Was meinst du damit?
Es hieß dann häufig, naja, andere sind auch klein und ist ja nicht so schlimm. Das habe ich ganz häufig gehört. Und man macht das für Aufmerksamkeit. Wobei man ja sagen muss, es ist ja eine chronische Erkrankung.
Krass.
Das hat vor allen Dingen in der Kindheit ja auch überhaupt nichts mit der Aufmerksamkeit zu tun.
Nee, eben. Wie hat dich das als Jugendliche beeinflusst?
Schon stark, muss ich sagen. Dadurch, dass ich dann deutlich schneller gewachsen bin, als es in der Pubertät üblich ist. Also in der Pubertät als Mädchen oder als angehende Frau wächst man so durchschnittlich, glaube ich, so 5 Zentimeter im Jahr ungefähr. Und ich bin durchschnittlich das Doppelte gewachsen. Also so an die 10 Zentimeter pro Jahr, was natürlich enorm viel ist und sehr viel Strapazen auf den Körper auch ausübt.
Wachstumsschmerzen auch, ne?
Ja, genau, weil die Knochen viel schneller gewachsen sind als die Muskulatur zum Beispiel. Wow. Und das hatte ich häufig, also mit Wachstumsschmerzen hatte ich häufig zu kämpfen, muss ich sagen. Und ja, auch so der Alltag war so ein bisschen eingeschränkt. Ja, eingeschränkt ist schon ein dolles Wort. Der Alltag musste sich danach richten, sagen wir so.
Verstehe.
Das Medikament musste immer gekühlt sein und dementsprechend musste ich immer irgendwie die Möglichkeit haben, an den Kühlschrank zu kommen und mein Medikament dementsprechend zu kühlen.
Genau. Und wie bist du in jungen Jahren damit umgegangen, nicht der Norm zu entsprechen?
Es gab positive und negative Erlebnisse, sagen wir mal so. Also positiv war immer, dass ich beim Sport immer mit vorne gekämpft habe. Durch meine Größe habe ich relativ viel beim Leistungsturnen erreichen können. Einfach weil es für mich einfacher war in der Regel, glaube ich. Hab aber auch Mobbing-Erfahrung gehabt in der Schule. Einfach aufgrund meiner Größe. Also ich war immer deutlich kleiner als alle anderen. Ich war im Wachstums, ich war im Wachstumsalter circa 4,5 Jahre zurück. Also mit 15 hatte ich ungefähr das Skelett von einer 10,5-Jährigen. Und vor allen Dingen in der Pubertät gehen natürlich Kinder oder Jugendliche, die suchen sich natürlich immer das raus, was man vielleicht am wenigsten ändern kann. Und bei mir war es dann eben die Größe, auf die sie angesprungen sind. Und ich bin auch relativ spät in die Pubertät gekommen, was natürlich, glaube ich, so einer angehenden jungen Frau auch immer noch mal schwerfällt, wenn man hinter allem herhängt, sag ich mal.
Na, verstehe. Hattest du damals Menschen, die dich besonders unterstützt haben dann auch?
Also ich würde sagen, meine Eltern haben da einen ganz großen Teil zu beigetragen, weil die immer versucht haben, alles möglich zu machen für mich. Wie gesagt, die haben mich zu den Trainings nach Kiel gefahren, haben mir immer gesagt, dass es völlig egal ist, was die anderen sagen. Ich kann damit trotzdem werden, was ich möchte. Und dass sie mir überhaupt diesen Weg ermöglicht haben. Das Medikament ist sehr teuer gewesen. Und die haben lange mit der Krankenkasse diskutiert, dass dieses Medikament mir auch tatsächlich verordnet wird und übernommen wird. Und da war ich sehr froh, dass jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass sie es gemacht haben. und da dran geblieben sind und gesagt haben, nein, wir wollen das für unsere Tochter, wir möchten das auf jeden Fall. Dazu muss man aber auch sagen, dass der Endokrinologe damals schon gesagt hat, sollte das nicht möglich sein, also sollte dieses Medikament nicht genommen werden, dann hätte ich wahrscheinlich als schwer behindert gegolten. Einfach aufgrund der Größe. Ich wäre wahrscheinlich unter 1,35 Meter geblieben.
Krass. Wie groß bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
Laut Perso 1,60. Ich habe die 1,60 nicht ganz. Ich bin 1,58 ungefähr.
Geil, ey. Das erinnert mich an mich. Ich wollte unbedingt 1,72 im Perso drinstehen haben. Und ich bin immer so ganz, ganz leicht so ein bisschen mit der Hacke hochgegangen. Und es steht tatsächlich drin. Aber ich schwöre auch, dass ich das nicht wirklich reell habe. Aber gut.
Ich glaube, die wenigsten.
Ach Gott, ja, ich merke schon, der Weg war auf gar keinen Fall geradlinig, aber genau das macht ihn ja auch wiederum so spannend. Es gab dann noch einen Wendepunkt, ne? Du bist ins Ausland gegangen, willst du darum mal ein bisschen erzählen? Ein neues Land, ein neuer Sport und plötzlich Rugby.
Ja, genau, ich habe Abitur gemacht und danach gehen die Wege ja auseinander und ich muss für mich sagen, ich bin sehr froh gewesen, dass das auch so gewesen ist. Und habe mich dann entschieden, Deutschland zu verlassen und mal die große, weite Welt zu erkunden. Wobei, große, weite Welt war es dann gar nicht so. Ich bin in Irland gewesen. Also ich bin innereuropäisch geblieben, gar nicht so weit weg. Aber habe da ein Au-pair-Jahr gemacht, also habe auf zwei Mädels aufgepasst. Und hatte da eine nette Gastfamilie, bei der ich gewohnt habe. Und habe da mein Englisch verbessert und so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen gelernt, würde ich fast behaupten. Und ich wusste auf jeden Fall, dass ich gerne Sport weitermachen wollen würde. Das Turnen in Irland ist nicht sonderlich populär. Also es gab nicht so viele Möglichkeiten, weiter zu turnen. Und ich wollte mich irgendwie dann auch weiterentwickeln und hatte da in Irland auch eine andere Deutsche kennengelernt. Und wir wollten das irgendwie zusammen machen. Und dann hatten wir überlegt, was sind denn Sportarten, die wir irgendwie kennen? Und dann sind wir beim Hockey und beim Fußball hängen geblieben, weil wir gedacht haben, gut, da kennen wir zumindest die Regeln und hat man schon mal gesehen, schon mal gehört. Hat uns beiden dann aber nicht so richtig gut gefallen, beziehungsweise wir waren davon nicht so richtig überzeugt. Und dann hat mein Gastvater gesagt, so, let's try Rugby. Und dann hat er mich mitgenommen und wir haben mal ein Rugby-Spiel zusammengeguckt. Und dann habe ich mir an die Stirn gefasst, habe gesagt, ja, not gonna happen. und Lenny, mein Gastvater, hat dann gesagt, probier's. Bitte probier's einmal für mich. Die Mädels in unserer Stadt, wo ich gewohnt habe, die sind wirklich cool. Ich kenne die. Probier's doch bitte einfach einmal. Und ich war immer schon jemand, ich habe immer gerne neue Sachen probiert und gesagt, gut, mach ich.
Na gut.
Let's go. und dann war ich auf einem Mittwoch beim Training. Und bin sofort mitgenommen worden. Der Cheftrainer da hat mich beiseite genommen und die andere Deutsche auch und hat uns das ganze Training über Rugby erklärt. Der Co-Trainer hat dann die Mannschaft übernommen und der hat sich mit uns hingesetzt und im Grunde von Basic an erklärt, was Rugby ist. War ich noch nicht so ganz überzeugt von. Habe aber gesagt, gut, ich komme wieder. Und beim nächsten Training hatten wir dann das erste Vollkontaktspiel. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Bin vom Platz gegangen, habe gesagt, alles klar, ich komme nächste Woche wieder.
Ernsthaft? Wieso?
Ich kann es gar nicht sagen. Also diese Mädels waren so cool, denn den Sport, den ich gar nicht kannte, von dem ich keine einzige Regel wusste, das hat mich total gecatcht. Und ich habe von Anfang an gemerkt, das ist eine Sportart, in der jede willkommen ist. Und das war so, das kannte ich so gar nicht, weil im Turnen ist es, wenn man sich die Turnerinnen und Turner anguckt, hast du im Grunde so eine Statur, vielleicht zwei unterschiedliche Staturen, die vorkommen und den Rest kann man, in Anführungsstrichen, sag ich es jetzt mal frech gesagt, nicht gebrauchen. Und ich weiß, das ist in anderen Sportarten ja auch so. Ich habe mal Basketball gespielt, kleine Anekdote bei der an der Seite. Mit meinen 1,20 Meter natürlich auch der beste Sport, den man machen kann. Und da war mir dann auch relativ schnell klar, mit meiner Größe kann ich auch keinen Basketball spielen. Im Rugby habe ich aber gemerkt, es ist völlig egal, wie groß ich bin, weil ich werde einen Platz in dieser Mannschaft finden.
Und du hast es auch so schön gesagt mit den unterschiedlichen Körperformen. Jede Körperform ist im Rugby willkommen, ne?
Ja, völlig. Also wir brauchen die Großen, die Kleinen, die Schmächtigen, die Korpulenten, das ist völlig egal. Jede hat seinen eigenen Platz und ihren eigenen Stellenwert in der Mannschaft und so, so wichtig. Von den 23 Spielerinnen auf dem Feld wird jede gebraucht und das ist so. Und ja. Das hat mich total fasziniert. Und dann kam es dazu, dass ich dann eine Woche später, hieß es dann, ja, wir haben ein Auswärtsspiel, komm doch mal mit, guck's dir an.
Ja, okay. Anderthalb Wochen später, ne? War das, glaube ich, oder?
Anderthalb Wochen später, ja, genau.
Geil.
Und dann hieß es, ja, mach dich mal mit warm. Einfach, um Teil der Mannschaft zu sein. Ja, okay, mach ich. Hier kriegst du ein Trikot. Okay, habe ich mir das Trikot angezogen. Und in der Halbzeitpause hieß es, so, Katha, ab aufs Feld. Und ich so, nein. Keine Ahnung von dem, was ich zu tun habe. Keine. Und dann sagte mir mein Trainer ein Satz, den ich heute noch unseren Anfängern sage. Wenn du den Ball hast, dann rennst du um dein Leben. Wenn du den Ball nicht hast, dann tackelst du um dein Leben. Und das sind so, das ist so das, der Grundwert von Rugby einfach. Und ein Spiel, ich
habe tackeln, andere beiseite schieben, oder? Nee, was ist tackeln?
Ja, genau. Also im Grunde jemanden, der den Ball hat, zu Boden bringen. Mit Gewalt. oder zumindest daran hindern, an dir vorbeizukommen. Wie auch immer.
Ja, ja. Okay.
Und das habe ich dann wohl ganz gut gemacht. Mhm. Und damit tatsächlich auch einen Versuch verhindert. Also verhindert es die anderen Punkten, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich zu tun hatte. Und auch mehrfach Fehler gemacht habe, von denen ich jetzt im Nachhinein weiß, warum ich sie gemacht habe, währenddessen keine Ahnung gehabt. Und nach diesem Spiel habe ich gesagt, okay, dieser Sport und kein anderer mehr.
Wow.
Ich habe mich sofort in diesen Sport verliebt, dass ich dann, nachdem ich ein Jahr in Irland gelebt habe und das da gemacht habe, mir, als ich zurück in Deutschland war, das Erste, was ich gemacht habe, war ein Verein besucht.
Mhm. Und wo bist du fündig geworden?
Ich habe in Kiel studiert. Wir sind ein Stück außerhalb von Kiel. Und Kiel hatte damals eine Mannschaft und St. Pauli hat eine Mannschaft, also in Hamburg. Mhm. Ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt, während ich studiert habe. Und das ist in der Nähe von Hamburg. Dementsprechend habe ich mich auf jeden Fall bei St. Pauli gemeldet und habe aber auch unter der Woche bei Kiel trainiert, weil es einfach näher dran war. Ich war unter der Woche immer in Kiel zum Studieren und habe dann da mittrainiert. Habe aber schnell gemerkt, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Rugby. Es sind 7er Rugby und 15er Rugby. Und das, was ich spiele, ist 15er Rugby. Also 15 gegen 15, zweimal 40 Minuten. Das 7er Rugby ist 7 gegen 7 auf gleichem Feld. Und zweimal 7 Minuten und dann als Turniervariante. Also es gibt mehrere Spiele dann pro Tag, weil ein Spiel eben nur 14 Minuten lang ist.
Ah, okay.
Ich bin nicht diejenige, die sehr gerne Konditionstraining macht. Ich bin eher so die Kraftsportlerin. Dementsprechend liegt mir das nicht so, zweimal 14 Minuten zu spielen, dann mich wieder zu entspannen und dann wieder aufzuwärmen und dann wieder zu spielen.
Kann ich verstehen, ja.
Deswegen bin ich, tatsächlich habe ich meinen Fokus auf 15er Rugby gesetzt und das gab es eben nur in Hamburg und bin so dann zum FC St. Pauli Rugby gekommen.
Ja.
Und bin da auch super mit offenen Armen empfangen worden. St. Pauli steht ja sowieso für Vielfalt und Offenheit und das hat man beim Rugby total gemerkt und es ist auch allen wichtig gewesen, dass sich jede irgendwie willkommen fühlt. Und so habe ich dann angefangen, bei St. Pauli Rugby zu spielen.
Ja, und nach 2 Jahren Rugby wurdest du für die Nationalmannschaft nominiert, oder?
Ja, genau. Da war ich gerade im Praktikum. Also unser Studium besteht aus einem praktischen Teil. Und da kriege ich dann eine Nachricht von der Managerin oder von der damaligen Managerin der Nationalmannschaft. Hey, der Nationaltrainer hat dich gesehen und möchte dich im Team haben. Möchte zum Training kommen. Und man muss mal kurz erzählen, vielleicht, wie ich zu meiner Position gekommen bin an der Stelle.
Ja, klar.
Also ich spiele die Nummer 2. Es sind immer Nummern 1 bis 15 und dann sind die auf dem Feld und dann Nummer 16 bis 23 sind die Auswechselspielerinnen. Und im Rugby ist es nicht so, wie zum Beispiel im Fußball, dass jeder seine eigene Nummer hat, sondern es wird die Position an die Nummer angegliedert quasi. Und meine Position ist eben die Position 2 und dementsprechend trage ich auch die Rücknummer 2. Ich bin an diese Position gekommen, weil ich früher immer die Position 11 und 14 und so gespielt habe. Das ist aber eine Position, in der man schnell sein muss. Und mein Trainer mir irgendwann gesagt hat, Katha, du bist ein bisschen zu langsam dafür. Aber deine Körperform gehört auf die 2. Mhm. Und für gewöhnlich guckt man sich mal so weltweit an, wie die Nummer 2 gebaut sind, passt das auch ganz schön, ganz, ganz gut eigentlich. Es sind eher die kleinen, starken, die vielleicht nicht unbedingt die ganz schnellsten sind, aber die sehr viel Kraft haben und die ja auch sehr gut nach vorne arbeiten können. Und so bin ich dann auf die Nummer 2 gekommen, dass mir mein Trainer irgendwann gesagt hat, so weg von der schnellen Position, ab zur Kraftposition. Und auf der Position bin ich dann auch tatsächlich für die Nationalmannschaft nominiert worden und habe da auch meine ersten Länderspiele gehabt. Ganz blutjung bin ich da gewesen, Anfang 20, keine Ahnung, warum ich überhaupt nominiert wurde, aber ich wurde nominiert und habe da meine ersten Nationalmannschaftserfahrungen gesammelt und konnte da auch meine ersten internationalen Spiele bestreiten.
Ja, du hast gerade beiläufig erwähnt, dass du ja studiert hast, ne? Was hast du studiert und wie hast du das alles so unter einen Hut gekriegt?
Also ich bin Polizistin und ich habe im Grunde Polizeivollzugsdienst, nennt sich das, studiert. Also ich habe das gehobene, bin im gehobenen Dienst bei der Polizei. Mhm. Und das Studium besteht aus 6 Semestern, wovon 2 Semester Praxissemester sind und 4 Semester eben das Studium darstellen. Und während des Studiums bin ich häufig gependelt zu den Trainingseinheiten, einfach weil ich es wollte, muss man auch sagen. Ich habe aber auch mein eigenes Auto gehabt und daher ging es. Und dann ist die Strecke Kiel-Hamburg auch fahrbar tatsächlich, muss man sagen. Ja. Hab aber dementsprechend auch viel zurückstecken müssen. Also ich war niemand, die irgendwie unter der Woche auf Partys gegangen ist oder sowas, weil ich dann eher auf dem Rugbyplatz stand.
Ja.
Und im letzten Semester, muss man auch sagen, war es dann hart, einfach weil ich super viel lernen musste und gleichzeitig mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Und da blieb nicht so viel Zeit für alles andere. Da war zwischen Lernen und Training nicht so ganz viel Zeit. Aber es hat offensichtlich funktioniert. Und als ich dann fertig war, ging es dann halt auch ein bisschen besser. Ich bin dann in den Hamburger Rand gekommen, arbeite auch im Hamburger Rand und bin dann relativ schnell nach Hamburg reingezogen, sodass ich dann relativ gut das Training erreicht habe. Wir spielen im Stadtpark und gleichzeitig meine Dienststelle aber auch gut erreichen konnte.
Ja. Was reizt dich an der Polizeiarbeit?
Also ich bin, wie du schon gesagt hast, bei der Kriminalpolizei. Und ich arbeite im Bereich von Sexualdelikten. Also ich bekämpfe unter anderem auch Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern, aber auch Vergewaltigung. Und das habe ich schon seit ich mit dem Studium fertig bin gemacht. Also ich mache das Ganze jetzt im 7. Jahr. Und für mich ist diese Arbeit eine sehr dankbare Arbeit. Ich weiß, dass ich nie diese Lage bereinigen kann. Aber wenn ich am Ende des Tages aus der Dienststelle rausgehen kann und vielleicht sagen kann, ich habe da gerade ein Kind vom weiteren Missbrauch gerettet, dann ist das, weshalb ich es mache. Und wenn jemand am Ende des Tages zu mir sagt, danke, dass Sie das erste Mal mir zugehört haben, dann war es meine Arbeit schon wert, muss ich sagen.
Ja. Krasser Tobak und dann noch nebenbei der Leistungssport. Wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen mit Training?
Wenn ich Training habe, dann ist es im Grunde, dass ich morgens aufstehe. Frühstücken tue ich in der Regel auf der Dienststelle. Mein Kaffee darf nicht fehlen. der muss morgens dabei sein. Ich fahre zur Dienststelle und arbeite dann auf der Dienststelle und häufig fahre ich von der Dienststelle dann direkt zum Training, weil es sich für mich einfach nicht lohnt, nochmal nach Hause zu fahren. Habe dann meine Sachen schon dabei. Ich bin in der Regel auch früher auf dem Platz. Also wenn um 19 Uhr das Training beginnt, bin ich in der Regel so um 18:15 Uhr schon auf Platz, einfach um für mich meine eigenen Sachen zu machen. Und dann habe ich 2 Stunden Training, dann wird geduscht und mit freitags wird dann mit meinem Team noch Pasta-Party gemacht. Das ist Carb-Loading bei uns vor den Turnieren. Und dann komme ich nach Hause und dann gehe ich meistens schon ins Bett. Wenn ich nicht gerade Training habe auf dem Platz, dann bin ich im Gym. Das sind so die beiden Optionen. Ja. Und zwischendurch vielleicht nochmal mit Freunden treffen. Das ist auch wichtig.
Ja, das darf natürlich auch nicht fehlen. Was hast du aus dem Sport für deinen Beruf gelernt?
Aus dem Sport für meinen Beruf. Die Bissfestigkeit. Mhm. Auch weiterzumachen, wenn es weh tut. Mhm. Aber auch Teamfähigkeit. Mhm. Rugby ist ja im Gegensatz zum Turn nun eine absolute Mannschaftssportart. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Und so ist es auch in meinem Beruf. Also ich kann mich mit meiner Teamerin, wir verstehen uns blind. Und das ist auch ungeheuer wichtig. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen durchs Rugby auch gelernt, weil ich, wie gesagt, vorher gar keinen Teamsport gemacht habe. Das sind auf jeden Fall die beiden Sachen, von denen ich sagen würde, die habe ich mitgenommen und die vereint beide Sachen, glaube ich, auch ganz gut. Also A, mich loszulassen, wenn es mal weh tut. Und diese Teamfähigkeit. Ach so, und ganz dollen Respekt, muss ich auch sagen. Mhm. Also Rugby ist eine Sportart, die ist von absolutem Respekt jeder Spielerin, jedem Trainer, jeder Schiedsrichterin gegenüber geprägt. Und das nehme ich auch immer mit auf der Arbeit, weil für mich jeder Mensch, dem ich auf der Arbeit gegenüber trete, der hat auch seinen Respekt verdient. Egal, was er oder sie gemacht hat und egal, was er ihm oder ihr widerfahren ist, jeder Mensch hat Respekt verdient.
Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Mega. Ihr Lieben da draußen, alle jetzt bitte beim Rugby anmelden. Nein.
Ja. Ja.
Ich springe noch mal ins Jahr 2018 zurück. Ne, da ging es ja für dich Richtung Nationalmannschaft, aber dann kam Corona. Wie hart war diese Zeit für dich?
Absolut hart. Es ist alles eingebrochen. Es gab kein Training mehr. Wir durften nicht auf dem Rasen trainieren. Wir durften nicht in die Gyms. Bei uns war es auch Homeoffice-mäßig alles aufs Homeoffice ausgelegt. Mhm. Und ich habe schon sehr darunter gelitten, dass ich mein Team nicht sehen kann, dass ich nicht ins Gym gehen kann. Ich habe natürlich zu Hause versucht, viel zu machen, aber sind wir ehrlich, es ist nicht das gleiche zu Hause, wie wenn ich klar im Gym was mache. Mhm. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen Neuanfang. Ich hatte dann eine Knie-OP. Es war dann doch in Anführungsstrichen ganz gut, dass es während Corona war, weil ich wusste, so viel verpasse ich zum Glück nicht. gleichzeitig war es aber auch ein krasser Einbruch in der Mannschaft, weil aufgrund von Corona viele leider gegangen sind. Es sind Mädels schwanger geworden, es sind Leute zum Studieren weggegangen oder die haben fertig studiert in Hamburg und sind dann wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Und daraufhin mussten unsere 15er Mannschaft leider abmelden aus der Bundesliga. Was mir sehr im Herzen wehgetan hat, weil das Team ist, mit dem ich aufgewachsen bin und Rugby spielen gelernt habe. Und das war für mich devastating, würde man im Englischen sagen. das hat mir sehr wehgetan. Ich wusste aber auch, das weiß ich jetzt, das weiß ich mit Anfang 20, wusste ich das nicht, dass es vielleicht ein Neuanfang ist. Mhm. Und als es dann wieder losging, dass man wieder was machen durfte, sind neue Mädels dazugekommen, Mädels, die vielleicht vorher noch nicht gespielt haben. Und es hat sich ein absolut komplett neues Team entwickelt, auf das ich jetzt super stolz bin. Das ist natürlich total anders als das, was ich kennengelernt habe, das Team, oder in dem ich Rugby spielen gelernt habe. Mhm. Das ist aber auch in Ordnung, dass es so ist, weil die Welt dreht sich weiter und nicht jede Veränderung ist schlecht. Man kann auch einfach eine Veränderung haben, die neutral ist, die weder sehr, sehr gut noch sehr, sehr schlecht ist, die einfach da ist und mit der man sich arrangieren muss. Und mittlerweile habe ich mich sehr gut damit arrangiert und liebe dieses Team auch.
Mega, sehr cool. Und dann gab es ja 2023 nochmal so einen kleinen Rückschlag. Ne? Du warst 27 und hattest dann die Diagnose Endometriose. Magst du erzählen, wie du davon erfahren hast?
Ja, das ist die nicht so schöne Geschichte. Also ich hatte immer schon mit starken Periodenschmerzen zu tun. Es ist aber immer wieder gesagt worden, ja, ist nicht so schlimm, andere Frauen haben das auch und es wird alles schon, stell dich nicht so an. Ich wusste aber, ich stelle mich nicht sonderlich an. Ich weiß, was Schmerz bedeutet. Das ist auch in Ordnung für mich. Dafür spiele ich Rugby. Rugby bedeutet auch Schmerz und das ist in Ordnung. Mhm. Das kann ich auch ab. Aber ich bin während meiner Periode in Ohnmacht gefallen. Ich musste mich übergeben. Ich konnte teilweise ohne 4x800 Ibu am Tag gar nicht auf die Straße. Und mein Freund ist Physiotherapeut und hatte dann gesagt, Katha, das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Mhm. Und dann war ich bei einer Gynäkologin und die sagte mir, naja, haben Sie Dr. Google befragt? Weil ich ihr dann sagte, vielleicht könnte es ja Endometriose sein. Mhm. Haben Sie Dr. Google befragt? Das ist ja gerade so eine Trenderkrankung.
Ätzend.
Und dann war ich schon eingeschüchtert davon, weil ich gedacht habe, naja, ich denke mir ja hier nicht irgendwie Symptome aus, sondern das ist ja das, was mein Körper mir sagt. Und mein Körper sagt mir, irgendwas stimmt nicht. Und dann wollte ich gerne an ein Endometriosezentrum überwiesen werden. Das hatte sie dann nicht gemacht. Und dann hatte ich mich da proaktiv selbst gemeldet. Und dann sagten sie, ja, es gibt auch eine Sprechstunde für Frauen, die gar nicht überwiesen werden, weil ihnen das nicht geglaubt wird. Was ich schon eigentlich sehr perfide finde, krass, dass es sowas geben muss.
Ja.
Und ich hatte dann Glück, ich habe relativ schnell einen Termin bekommen und ich bin da super gut aufgehoben gewesen. Und dann kam da auch direkt die Diagnose tief infiltrierende Endometriose mit betroffenem Darm und mit betroffenen Blasen und Gebärmuttergewebe. Und dann sind mir auch erstmal die Tränen gekommen, weil ich dachte, danke, endlich glaubt mir jemand. Ja, es ist nicht normal. Und Mann, ey, das richtig. Also ja, auf der einen Seite kamen die Tränen, weil ich wusste, okay, es ist eine chronische Erkrankung, die wirst du jetzt dein Leben lang haben. Auf der anderen Seite zu sagen, ich habe mich in meinem Körper
getäuscht. Ich weiß es endlich, ne?
Ich weiß es endlich, genau.
Ja.
Das hat total viel mit mir gemacht. Mhm. Und die Ärztin sagte auch, wir würden das relativ schnell operieren wollen, einfach weil ich so Beschwerden hatte. Und dann habe ich auch relativ zügig einen Termin bekommen und mich dann operieren lassen. Und habe diese OP aber sehr unterschätzt, muss ich sagen. Also
okay.
Holla die Waldfee. das war die härteste OP, die ich bisher hatte, glaube ich. Also ich habe echt ein paar Wochen gebraucht, um mich davon zu erholen. So Treppensteigen ging nicht, musste nur im Fahrstuhl fahren. Ich konnte nicht auf Pflasterstein laufen, weil ich das nicht ausgleichen konnte mit dem Mittelkörper. Und das hat schon an mir genagt, weil ich auch lange keinen Sport machen konnte, weil natürlich alles irgendwie auf den Mittelkörper drückt. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ist Rugby vielleicht noch das Richtige für dich? Da ist mir so das erste Mal der Zweifel gekommen, ist eine Vollkontakt-Kollisionssportart noch das Richtige mit einem regelmäßig entzündeten Bauchtrakt. Mir war aber immer klar, ich möchte so nicht die Rugby-Schuhe an den Nagel hängen. Ich möchte nicht, dass mich eine Krankheit bestimmt. Ich möchte nicht, dass diese Krankheit mein Leben kontrolliert. Und deswegen habe ich gesagt, kostet es, was es wolle, du probierst es. Und habe dann auch viel getan, war viel im Gym, habe viel alles mögliche gemacht.
Schutzmuskulatur Ärzte, so ein bisschen, ne?
Ja, genau, was die Ärzte gesagt haben. Habe dann auch wieder Rugby angefangen zu spielen. In der Saison hatten wir leider noch keine Mannschaft, aber ich durfte dann gastspielweise für die SG Bayern spielen. Das war auch sehr toll. bis ich im November 24 mich das erste Mal richtig im Rugby verletzt habe. Das war,
die Ellbogenverletzung, ne?
Genau, der Rückschlag 24, der mich nochmal richtig getroffen hat. Da bin ich unglücklich auf den Ellenbogen gefallen und hatte mir dann die Bänder gerissen und einen Teil der Muskulatur abgerissen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich das zuerst auch so ein bisschen abgetan und gesagt, ach, ist schon nicht so schlimm. Nun habe ich ja schon erzählt, mein Freund ist Physiotherapeut und wenn der sagt, ich schicke dich doch zum Arzt, dann...
Kann er, so geht das ich, nicht.
Ja, genau, dann weiß ich auch, ja, okay. Ich muss sagen, wir haben beim Rugby ein sehr, sehr gutes Netz, was Ärzte und Physiotherapeuten angeht. Mhm. Und ich hatte von, ich gehe zum Arzt, bis ich liege im OP, sind 72 Stunden vergangen.
Holy, holy.
Also ich war Montagmorgen beim Arzt, Dienstagmorgen im MRT, Dienstagmittag mal hatte ich meine Diagnose, Mittwochmorgen lag ich im OP.
Wow.
Das ging sehr schnell und war auch ein bisschen unerwartet für mich, weil ich gedacht habe, ja, bist ein bisschen auf den Ellenbogen gefallen, ist nicht so tragisch. War dann doch tragischer. Und da ist dann wirklich so, dass ich gedacht habe, jetzt nach der Endometriose-Sache und jetzt nach dieser Ellenbogen-Geschichte, ist Rugby wirklich noch das Richtige? Nach der
Endometriose-Geschichte... Was hat dir geholfen, trotzdem?
Konnte ich ja zumindest noch sagen, das liegt nicht am Rugby, aber das war bei der Ellbogenverletzung nicht so ganz der Fall, weil es ziemlich genau am Rugby lag.
Wie wir aber wissen, machst du noch weiter Rugby? Was hat dir geholfen oder was hast du gemacht, dass du weiter gemacht hast? Du weißt, was ich meine.
Ja, ganz, ganz viel mein Freund. Auch wenn ich ihn dafür manchmal ein bisschen gehasst habe, er hat mich sehr gequält und sehr gut betreut. Also der hat keine Ausreden zugelassen. Ich dann gesagt habe, nee, mir tut der Arm weh. Er hat gesagt, das kriegen wir schon hin. Du machst mal weiter. Und der hat mich sehr gepusht, muss ich sagen. Aber in eine richtig gute Richtung. Immer so, dass er gesagt hat, wir machen das, was geht. Und das, was der Arzt zulässt. Und das kriegen wir hin. Und wir kriegen es auch wieder hin, dass du wieder auf dem Spielfeld stehst.
Und wie kam das, dass er überzeugt war, dass dir das gut tut?
Dass er dir damit was Gutes spielt. Er hat mich schon Rugby spielen kennengelernt. Und er ist auch Physiotherapeut von St. Pauli. Also er kennt diese Mentalität, oder vom St. Pauli Rugby, und er kennt diese Mentalität. Rugby-Spieler sind hart im Nehmen. Es ist, man sagt immer, it's a hooligan game played by gentlemen.
Gentlewoman meinst du?
Ich wollte gerade sagen, ich kann es auch auf jeden Fall auf die Frauen übertragen. bei uns ist es nämlich nicht anders. Wir sind alle toughe Mädels und so hat er mich kennengelernt. Und er wusste, das ist jetzt keine Verletzung, die mich komplett aus dem Leben wirft. Eher das Gegenteil, wenn mich was stärker macht, dann das. Und er ist wahnsinnig supportive. Also ich kann es ja jetzt vielleicht vorwegnehmen. Das hat mit der Nationalmannschaft nochmal geklappt. Und er ist auch mit zum Auswärtsspiel
zurückgekommen und wurde direkt wieder nominiert, ne?
Ja, genau. Ich habe dann im Sommer letzten Jahres gedacht, es gab ein offenes Trainingslager und ich habe gedacht, komm, jetzt probierst du es nochmal. Du bist jetzt fit und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil man ist kein Versager, wenn man es nicht schafft.
Nein.
Und vielleicht war genau das die Mentalität, die ich gebraucht habe.
Ja.
Zu sagen, wenn es klappt, ist es super cool und wenn es nicht klappt, dann ist es auch super cool. Genau. Cool. Und dann kam die Nominierung und auf einmal stand mein Name auf dem Zettel.
Ja, Testspiel gegen Schweiz, European Trophy gegen Finnland und Schweden, ne?
Ja, so richtig, genau. damit
wie stolz
macht dich
das?
Gerechnet.
Ja.
Und wo du es gerade angesprochen hast, ich glaube, dass ich noch nie stolzer nach einer Saison war.
Ja, krass.
Aber nicht nur, weil es für die Nationalmannschaft war, sondern auch, weil wir das die erste Saison wieder 15er mit St. Pauli gespielt haben. Und das kam alles zusammen. Wir haben jetzt mit St. Pauli zweimal in Folge gewonnen. Dann die Nationalmannschaft hat alle 3 Spiele gewonnen und das euphorisiert total und ich habe Bock auf mehr.
Ja, und ich erinnere aber auch noch, dass du gesagt hattest, ja, ich war da über 30, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht, ne?
Ja, genau, also ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr und man muss schon sagen, also die Position, die ich spiele, diese Front Row, wie sich das nennt, guckt man sich internationales Rugby an, sind die alle ein bisschen älter, aber grundsätzlich ist das Team schon sehr jung und ich habe sehr viele Mitspielerinnen, auch auf meiner Position, die jünger sind und die wahrscheinlich genauso gut sind wie ich. Weshalb ich dann gedacht habe, naja, die Alte will man vielleicht gar nicht mehr. Aber offensichtlich habe ich mich durchgesetzt.
Offensichtlich.
Und darüber freue ich mich sehr.
Und was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen?
Durchhalten. Halte durch. Es wird besser. Und deine Zeit wird kommen. Du lernst es wertzuschätzen. Du weißt es noch nicht. Du kannst es noch nicht wertschätzen und das ist völlig in Ordnung. Aber deine Zeit wird kommen und es wird gut werden.
Mega. Was bedeutet Stärke heute für dich?
Vor allen Dingen ist mir mentale Stärke wichtig. Ich weiß, ich stehe mit 14 anderen auf diesem Spielfeld, aber wenn ich meinen Job nicht mache, dann können alle anderen ihren Job auch nicht machen. Mhm. Und das, was ich eben schon gesagt hatte, ist mir so, also es, für mich hat sich das richtig angefühlt zu sagen, wenn ich das jetzt schaffe mit der Nationalmannschaft, dann ist das cool. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich genauso cool. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn ich das nicht schaffe. Ich bin keine Versagerin. Und genau das ist Stärke für mich, auch zu sagen, auch wenn ich es nicht schaffe, passiert nichts. Und das ist genauso cool. Und man ist genauso stark trotzdem, auch wenn man Sachen nicht schafft.
Sehr schön. Und was möchtest du Frauen mitgeben, die gerade selbst kämpfen?
Halte durch. Das, was ich meinem inneren Kind oder meinem jüngeren Ich schon sagen würde, halte durch. Mhm. Bessere Zeiten werden kommen. Es gibt immer ein Tief und das ist völlig in Ordnung, dass es Tiefs gibt. Mhm. Aber kämpfe. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Egal, was kommt, immer weiter, immer den Kopf hoch. Und immer nach vorne, niemals alleine, wie wir beim Rugby sagen.
Und gibt es etwas, das du dir für Frauen im Leistungssport mehr wünschen würdest?
Ich möchte jetzt diese finanzielle Debatte überhaupt nicht anfangen, weil ich finde, das gehört nicht in diesen Podcast. Das hat ja auch politische andere Hintergründe. Mhm. Aber ich würde mir ein bisschen mehr Respekt den Frauen gegenüber wünschen.
Ja, bitte.
Weil wir genauso coole und genauso gute Arbeit machen wie Männer. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar bessere Arbeit. Mhm. Und mehr Sichtbarkeit. Mehr Sichtbarkeit würde ich mir auch wünschen.
Ja, liebe Katha, danke, dass du heute so offen mit uns oder mir in dem Fall, aber auch unseren Zuhörenden gesprochen hast. Und danke auch für deine Ehrlichkeit, deine Stärke und dafür, dass du uns mitgenommen hast auf deinen wirklich total krassen, spannenden Weg mit all den Höhen, Herausforderungen und Momenten, in denen Aufgeben leichter gewesen wäre, als weiterzumachen. Und ich glaube, aus dieser Folge kann man unglaublich viel mitnehmen, ne? Über Mut, über Vertrauen in sich selbst und darüber, dass Stärke oft genau dann entsteht, wenn das Leben eben nicht perfekt läuft. Ja, hast du noch irgendwie abschließende Worte, wo du sagst, Kim, das muss ich jetzt aber noch mal kurz sagen.
Kommt alle zum Rugby?
Genau.
Ja, es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass Rugby eine Sportart ist, die sehr von Integrität auch geprägt ist. Wir von St. Pauli Rugby haben, bei uns geht das mit der U6 los und das ist wirklich niedlich, muss man sagen. Wir haben 2 Männermannschaften, also wir haben alle Sparten, wir haben jedes Alter, wir haben jedes Geschlecht und das ist super viel wert. Ehrenamtliche Mitarbeiter machen einen sehr, sehr guten Job und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Teil dieses Teams sein darf und dass ich heute hier im Podcast sein durfte und wir mehr starke Frauen auf dieser Welt brauchen.
Sehr gut, mega Schlusswort, danke dir. Und ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast Starke Frauen und teilt die Episode mit Menschen, die diese Geschichte unbedingt hören sollten. Und natürlich freuen wir uns auch immer über euer Feedback auf Social Media. Danke, dass ihr da wart, passt auf euch auf, vergesst nie, wie stark ihr wirklich seid und bis zur nächsten Folge von Starke Frauen. Tschüss!